HR2 Kultur am Pfingstmontag mit unserem Leitthema über die Feiertage mit Paargeschichten. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem, was vorangeht, wenn aus einem Paar, so es denn verheiratet ist, wieder zwei Solisten werden. Es geht also um die Scheidung. Und da müsste laut Statistik so fast jeder zweite bis dritte unter uns was zu sagen haben und damit auch zum Scheidungsverfahren. Dazu braucht es in der Regel juristischen Beistand. Als solche agiert auch Franziska Hasselbach, Fachanwältin für Familienrecht. Franziska Hasselbach, ich habe kürzlich gelesen, dass fast jede zweite Scheidung in einen Scheidungskrieg mündet. Das klingt viel. Ist das erstmal überhaupt richtig, diese Zahl?
Das halte ich für übertrieben. Die Frage ist eben, was man für einen Scheidungskrieg hält. Es ist sicherlich bei jeder zweiten Scheidung irgendein Problem mit dabei, aber das als Krieg zu benennen, ist übertrieben. Aber es gibt schon eine nennenswerte Anzahl von Scheidungen, die doch sehr streitig sind.
Ja, und wenn sie streitig sind, das kann dann ganz schnell bedeuten, dass auch mit vielen unlauteren, hinterhältigen und juristisch vor allem unzulässigen und damit auch strafbaren Mitteln und Methoden gekämpft wird?
Ja, ich würde sagen, die meisten Leute sind im Prinzip rechtstreu, aber großzügig gegenüber kleineren Unachtsamkeiten. Also wenn zum Beispiel Auskunft erteilt werden muss, das ist eine typische Sache, dass Auskunft erteilt werden muss über das Einkommen oder Vermögen. Viele sind schon bereit, grundsätzlich rechtstreue Auskunft zu erteilen, aber wenn dann eben doch das eine oder andere vergessen wird, das wird dann nicht so eng gesehen.
Ah, verstehe. Es ist wie immer schwer, alles über einen Kamm zu scheren. Davor wollen wir uns natürlich hüten. Aber geht es nach Ihrer Erfahrung und auch Ihrer psychologischen Einschätzung, Frau Hasselbach, darum, den größtmöglichen Gewinn in einem Scheidungsverfahren zu machen? Also hat es eher wirtschaftliche Gründe, wenn man sich in so ein Gefecht stürzt, oder eher darum, den nicht mehr geliebten Partner so richtig eins reinzudrücken oder sich gar zu rächen für verletzte Gefühle?
Also ich glaube, der Hauptpunkt ist keiner der von Ihnen genannten. Ich glaube, hauptsächlich geht es darum, die verletzten Gefühle aufzuarbeiten, aber nicht unbedingt im Sinne von Rache, sondern man möchte dann nicht unnötig noch dem anderen was zugutekommen lassen, wenn der schon doch nicht mehr geliebt wird. Mhm. Manchmal hat der einen ja auch verlassen, der andere oder die andere, das will ich jetzt hier mal neutral formulieren. Dann möchte man natürlich nicht unnötig noch Geld hinterher schmeißen. Das ist ja an sich auch völlig nachvollziehbar. Ich muss dazu sagen, meistens drehen sich diese ganzen Streitereien tatsächlich ums Geld. Mhm. Also auch wenn man viel hört, dass es um die Kinder geht, dann geht es doch auch bei den Kindern häufig darum, was eigentlich zu zahlen wäre. Und die Kinder sind dann mehr so Teil der ganzen Diskussion, als dass es jetzt wirklich vorrangig darum ginge, was für die Kinder gut oder nicht so gut ist.
Also, niemand möchte zu viel zahlen, das kann ich verstehen, aber es soll doch auch vorkommen, dass jemand sagt, jetzt bin ich mit meinem potenziellen oder designierten Ex-Partner nicht mehr grün und mich kümmert er nicht mehr und das sind Probleme, jetzt hole ich mir noch irgendwas raus. Das kommt dann eher selten vor. Also richtig so böse Absichten sind selten vertreten.
Naja, so selten jetzt auch nicht, aber sicherlich nicht in 50% der Fälle. Okay. Es kommt schon vor, es haben natürlich, die Leute haben unterschiedliche Möglichkeiten, da auch was zu machen. Ja? Ich sag mal, so ein normaler Arbeitnehmer hat halt nicht so viele Möglichkeiten, Einkünfte zu verschleiern. Aber jeder, der halt zum Beispiel Schwarzeinkünfte hat, hat natürlich die Möglichkeit, das nicht anzugeben. Das passiert sehr häufig nach meiner Einschätzung. Also wenn man überhaupt Schwarzeinkünfte hat, dann werden die nicht angegeben. Was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist. Man möchte natürlich nicht dem Richter sagen, ich habe da noch Schwarzgeld und aus dem muss ich auch noch Unterhalt zahlen. Aber dass es verschwiegen wird, ist natürlich trotzdem auch nicht so ganz richtig. Was immer wieder in der Diskussion ist und was auch tatsächlich passiert, ist natürlich, wenn Selbstständige ihre Auskünfte erteilen müssen. Da lässt sich natürlich viel dran drehen. Ob legal oder dann schon nicht mehr, das ist dann eben die Fragestellung. Da wird viel versucht.
Das klingt ja jetzt erst einmal doch etwas beruhigend, dass Sie sagen können, also diese ganz miesen Fälle sind eher die Ausnahme und nicht die Regel in unserer Gesellschaft. Aber jetzt gucken wir sie uns trotzdem mal an, diese Fälle, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht. Und auch wenn Sie sagen, dass die Kinder heute gar nicht mal so im Ranking ganz oben stehen, wenn dann wirklich auf Gedeih und Verderb gestritten wird und auch rechtlich gestritten wird, was passiert denn dennoch bei Kindern? Ich meine, sie sind oft Spielball, dann auch verletzter Gefühle. Geht es dann meistens darum, dass der eine oder andere Partner versuchen will, die Kinder ganz für sich zu gewinnen und dem Gegenüber sie ganz zu entziehen?
Das sind natürlich Geschichten, die vorkommen und die auch ganz böse sind, weil die wirklich genau das Gegenteil von dem sind, was man den Kindern eigentlich geben möchte. Man versucht, den Kindern einen Elternteil zu nehmen, weil man den nicht mehr sehen möchte, weil man den blöd findet, solche Dinge. Aber für die Kinder ist das natürlich der Vater oder die Mutter und die sind in diesem Streit ja eigentlich gar nicht drin. Also das sind richtig böse Geschichten, fiese Geschichten auch, wo dann der Elternteil, bei dem die Kinder leben und der da diese Macht und Manipulation ausübt, seinen Kindern im Prinzip auch richtig schadet.
Was wird denn da alles so getan, um vor einem ja, möglichen Gericht dann einen anderen anzuschwärzen und zu sagen, hier, die Tochter oder der Sohn, die kann nicht mehr zur Mutter oder Vater zurück?
Also da gibt es teilweise richtig schlimme Vorwürfe. Eine Zeit lang gab es verstärkt Missbrauchsvorwürfe. Das richtete sich meistens gegen den Vater, dass dann also die Mutter sagte, der Vater hätte die Kinder unzulässig berührt. Das ist aber in der Zwischenzeit wieder zurückgegangen. Da gab es so eine richtige Welle vor ein paar Jahren, wo man das wirklich verstärkt hörte. Das wurde von den Anwälten und Richtern aber wieder so ein bisschen zurückgedrängt. Also wenn solche Vorwürfe aufkommen, werden die sehr kritisch und auch sehr negativ betrachtet. Negativ im Sinne von, man guckt dann wirklich genau hin und es kann sich für die Mutter, die sowas erzählt, auch wirklich rächen, solche Behauptungen in den Raum zu stellen, weil die zugegebenermaßen auch wirklich sehr schlimm für den betroffenen Vater sind. Das ist oft nicht mehr so ganz rauchfrei aus der Welt zu schaffen.
Wie gehen Sie dann konkret damit um, wenn so etwas Ihnen angetragen wird und mein Mann hat, dann sagen Sie erst einmal, glaube ich Ihnen erstmal nicht oder wie gehen Sie damit um?
Ich durchleuchte das dann schon sehr genau und sehr kritisch und da ist auch mein Mandant dann nicht jemand, dem ich alles uneingeschränkt glaube, sondern der wird von mir quasi schon vorgeprüft, die ganze Behauptung. Und wenn ich den Eindruck habe, dass die nicht stimmt, dann lehne ich das Mandat lieber ab, als dass ich es annehme. Aha. Das heißt, selbst wenn da ein Rest Unsicherheit ist, dann nehme ich es lieber trotzdem nicht an, weil ich selber möchte sie nicht in die Welt tragen. Man kann da ja jeder für sich mit dran arbeiten, dass solche Dinge nicht mehr Mittel der Macht sind.
Sehen Sie da einen großen Konsens unter der Anwaltschaft, dass viele jetzt dann so reagieren wie Sie und sagen, nee, da ist ein Fahrwasser erreicht, durch das wir nicht gehen wollen.
Ja, ich sehe da einen großen Konsens. Es gibt aber natürlich immer auch Leute, die das anders sehen. Nach meiner Erfahrung findet sich für jeden, der tricksen und betrügen und lügen will, auch irgendwie immer jemanden, der das auch mitträgt. Aber die Anwälte, die ich kenne, mit denen ich spreche, da besteht ein großer Konsens, dass das nicht wünschenswert ist, solche Vorwürfe in den Raum zu tragen. Weil in der Vergangenheit hat sich gezeigt, es stimmte einfach fast nie. Also die Missbrauchsvorwürfe sind ja nach meiner Erfahrung deutlich zurückgegangen. Aber was es immer noch gibt, sind eben Gewaltvorwürfe. Also der Vater würde die Kinder schlagen, er würde Alkohol trinken, wenn die Kinder bei ihm alleine sind. Sie könnten ihn dann nicht mehr wecken. Er würde Alkohol trinken, wenn die Kinder bei ihm im Auto sitzen. Das sind alles auch Geschichten, von denen man eben weiß, das könnte man mal kritischer beleuchten.
Dann schauen wir uns noch mal zwei weitere Punkte an, die von der einen oder anderen Seite strategisch benutzt werden, um im Scheidungsverfahren alte Rechnungen fast buchstäblich zu begleichen. Also der Punkt Geld, das haben Sie schon gesagt, da geht es ja meistens um Unterhaltszahlungen. Was wird denn da so ausgeheckt?
Also ganz beliebt ist, dass man Darlehen erfindet. Da werden Darlehen der Eltern, Schenkungen der Eltern im Nachhinein dann mitgeteilt, von denen der andere dann doch teilweise noch nie was gehört hatte.
Franziska Hasselbach, Fachanwältin für Familienrecht. Wir reden über Scheidungen, Scheidungsverfahren und wie sich im schlimmsten Fall dann Ehepartner bekriegen oder sich halt Vorteile verschaffen. Es gibt ja dann auch die Tricks, die angewendet werden, um ein Verfahren zu verschleppen, zeitlich zu strecken, um einen anderen auch mürbe zu machen.
Sehr guter Punkt, ja. Das passiert tatsächlich. Das ist auch im Übrigen legal. Also mein schlimmster Fall in der Hinsicht war, da war das Paar schon 10 Jahre getrennt. Die lebten in einem sehr großen Haus, völlig getrennt voneinander. Und die Frau sagte dann, als nach 10 Jahren endlich die Scheidung eingereicht wurde, na, ich weiß von nichts. Ich habe nicht gemerkt, dass wir getrennt sind. Bis gestern war noch alles gut. Und tatsächlich konnte der Mann in diesem Fall nicht beweisen, dass die schon so lange getrennt lebten, weil zu zweit im Haus. Keiner weiß, wer die Wäsche gewaschen hat. Keiner weiß, ob die Frau für den Mann mitgekocht hat oder nicht. Damit war derjenige, der den Scheidungsantrag eingereicht hat, hier also der Mann, war in der Beweispflicht und konnte es nicht beweisen und zahlte viel Geld, weil der Scheidungsantrag zurückgewiesen wurde. Er musste seinen Anwalt bezahlen, er musste den gegnerischen Anwalt bezahlen und die Scheidung musste er ja dann nochmal einreichen, sobald dann das Trennungsjahr wenigstens nach diesem Vortrag der Ehefrau, die dann sagte, ne, erst ab jetzt werden, dann musste er es nochmal bezahlen.
Bei allem, was Sie erzählen und hier aufzeigen, Franziska Hasselbach, gilt immer, derjenige, der dann trickst, er macht sich in der Regel strafbar. Ist das Bewusstsein, da Unrecht zu begehen, das strafbar ist bei denjenigen, die es dann tun, zu schwach ausgebildet? Oder sind einfach die Emotionen zu stark und selbst der, der es weiß, sagt, nee, aber ich bin jetzt da so drin und so auch Gefangener meiner eigenen Gefühle und Leidenschaften, dass ich das Risiko eingegangen bin?
Also da gibt es alle Aspekte Ihrer Fragestellung. Manche haben sich schon so in diesen Geschichten verheddert, dass sie dann vor Gericht auch nicht mehr sagen möchten, oh, jetzt, wo ich vor Gericht bin, möchte ich mal die Wahrheit sagen. Ja, also dann zieht man es halt durch, die ganze Lüge, die man vorher aufgebaut hat. Dass die Leute in ihren Emotionen gefangen sind, das glaube ich nicht, sondern ich habe den Eindruck, dass das eher als nicht so wichtig angesehen wird, ob man vor Gericht die Wahrheit sagt oder nicht. Natürlich möchte das jeder, vor allen Dingen, dass der Gegner die Wahrheit sagt. Aber bei sich selber sind dann alle gerne mal so ein bisschen großzügiger.
Okay. Wenn es mal spitz auf Knopf steht, kann man dann eigentlich solche Scheidungsgefechte, Sie haben völlig recht, Scheidungskrieg ist ein zu hartes Wort, aber Scheidungsgefechte kann man schon mal, glaube ich, benutzen. Kann man solche Scheidungsgefechte eigentlich noch verhindern? Was wären denn mögliche Instrumentarien?
Naja, es gibt natürlich Mediation als Instrument. Ich persönlich habe damit jetzt nicht so überzeugende Erfahrungen gemacht. Man sollte eben gucken, dass es nicht ganz schlimm wird. Also das ist auch eine, finde ich, auch eine Verpflichtung von uns Anwälten. Also natürlich muss man die Interessen des Mandanten vertreten und wenn der da seine Interessen durchsetzen möchte, dann ist das eben der Auftrag. Aber man kann ja auch mit den Mandanten, die sich unbedingt streiten möchten, durchaus besprechen, was das für Konsequenzen hat. Die Anwälte, die es häufiger machen, wissen ja, wie das dann am Ende ausgeht und dass eigentlich hinterher keiner gewonnen hat. Und das versuche ich dann in solchen Fällen schon in Ruhe immer mal wieder zu besprechen und im Laufe der Dauer des Verfahrens wird dann der eine oder andere schon auch mürbe und sagt, also jetzt nur noch ein Ende herbeiführen bitte. Und das ist dann häufig auch was dazu führen kann, dass man sich wieder in die Augen gucken kann.
Franziska Hasselbach, Fachanwältin für Familienrecht in Frankfurt. Über Scheidungsverfahren und was geschieht, wenn aus einem Paar Kontrahenten werden. Vielen Dank für das Gespräch.